Bevor du jetzt hier weiterhörst, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast wird es viel um das Thema Tod und Sterben gehen. Für einige Personen kann das belastend oder traumatisierend sein. Wir haben dir in den Shownotes Hilfsangebote verlinkt, falls du dich mit jemandem darüber unterhalten möchtest. Das hier ist Folge 5 und wenn du alle vorangegangenen Folgen noch nicht gehört hast, dann fang am besten bei Folge 1 an.
Meine Tochter soll nicht leiden. Und ich habe ihr auch gesagt, bevor sie gestorben ist, soll sie oben. Wenn sie nicht mehr kann, dann soll sie ins Licht gehen.
Ins Licht gehen. Ich glaube, das ist so eine universell religiöse Vorstellung davon, was passiert, wenn man vom Leben in den Tod geht. So das Licht am Ende des Tunnels. Ich habe mich dabei immer gefragt, wenn eine Person ins Licht geht, war sie dann vorher eigentlich im Dunkeln? Und trifft das auch auf diejenigen zu, die zurückbleiben? Leben sie in Dunkelheit?
Wenn es ihr gut ging, ging es mir auch gut. Also wir waren wie eins, kann man sagen.
Was passiert, wenn ein Teil von einem ganz plötzlich nicht mehr da ist? In den vergangenen Folgen habe ich das Palliativteam Freiburg bei seiner Arbeit begleitet. Ich habe Kinder und Jugendliche kennengelernt, die eine unheilbare, lebensverkürzende Krankheit haben. Ich habe einen Einblick bekommen, wie die Krankheiten das Leben der Eltern verändert haben und wie die Familien mit der Tatsache umgehen, dass ihr Kind irgendwann mal sterben wird. Man kann sich noch so gut auf etwas vorbereiten, die Theorien lernen, aber wenn es dann in die Praxis geht, dann ist eben doch vieles ganz anders, als man meint. Mein Name ist Lukas Fleischmann und das ist Jenseits der Schwerkraft. Folge 5: Live and let die and live. Das ist Celines Zimmer hier.
Ja, und eben da war halt das Bett und eben das Regal, das kriegt das Pflegeteam. Da war so ein Medizinwagen für das Beatmungsgerät.
Und jetzt ist es aber, jetzt ist das alles draußen, jetzt ist hier mehr Platz.
Ja, also das Bett fehlt und eben da dahinter war der Sauerstoffbehälter, die große. Das ist halt ein wenig leer.
Das ist Andrea Henz. Sie hat Silke Winkler, die Seelsorgerin vom Palliativteam, und mich zu sich nach Hause eingeladen. Sie hat Kaffee und Kuchen für uns vorbereitet. Aber bevor wir uns an den Tisch setzen, zeigt sie uns, was sich in dem Zimmer so alles getan hat, seit Silkes letztem Besuch. Schnell fallen mir die zahlreichen Bilder auf, die an der Wand hängen oder im Rahmen stehen. Sie zeigen Celine, mal allein, mal mit ihren Eltern oder Bekannten. Das Zimmer sieht immer noch so aus, als würde ein Kind darin leben, sich aber nur gerade in diesem Moment nicht im Raum befinden. Kommoden, kleines Bett, alles schön bunt.
Ich finde es total schön, dass das so irgendwie so in der Ecke ist, auf der Matratze. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, wie das da so positioniert ist. Ich finde, das hat sowas von einem kleinen, ja, irgendwie Schrein, Altar, irgendwie sowas.
Wissen Sie, was es ist für mich halt, wie wenn sie nur da liegt. Sie ist irgendwie immer nur da.
Plötzlich fangen Frau Henz Lippen an zu zittern. Sie ringt um Fassung. Ich schaue betreten weg, während Silke neben mir steht und Frau Henz die Hand auf die Schultern legt. Solche Situationen gehören zu ihrem Job. Sie kann damit professionell umgehen. Ich hingegen bin ein bisschen überwältigt. Gleichzeitig überlege ich, wie ich das Thema in eine Richtung lenken kann, die für Frau Henz nicht so schwer ist. Dass ihre Tochter Celine gestorben ist, ist nämlich erst wenige Monate her. Natürlich haben wir alle an diesem Podcast beteiligten Personen im Vorfeld darüber aufgeklärt, was auf sie zukommen wird und welche Fragen gestellt werden. Aber das in der Theorie zu planen, ist halt was völlig anderes, als dieser Person dann gegenüber zu sitzen. Ich bin froh, dass mich Silke als Vertrauensperson begleitet. Das hilft nicht nur Frau Henz, sondern auch mir. Nachdem Frau Henz uns das Kinderzimmer gezeigt hat, setzen wir uns in ein kleines Esszimmer mit einem massiven Holztisch in der Mitte. Wie auch im Kinderzimmer hängen hier überall Bilder von Celine an der Wand. Frau Henz beginnt zu erzählen. Sie sagt, dass Celine vor 3 Jahren mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt kam. Der hatte zunächst keine Auswirkungen auf das Mädchen. Sie sei ein gesundes Kind gewesen. Aber nach einem Jahr habe etwas den Defekt ausgelöst und ab da wurde Celine unheilbar krank. Sie litt an schwerer Epilepsie und war anfällig für Entzündungen. Diese waren so heftig, dass Andrea Hens Celine ins Krankenhaus bringen musste. In den Unterbrechungen ging es in Reha. Anstatt Erholung hat sich das Mädchen dort regelmäßig Entzündungen zugezogen, woraufhin sie wieder ins Krankenhaus musste. Etwa ein Jahr lang wechselten sich Krankenhaus mit Reha-Besuchen ab.
Unser Leben war halt dann hauptsächlich die Uniklinik, ne?
Im Krankenhaus hat Frau Hens dann das Palliativteam Freiburg kennengelernt.
Frau Winkler war ja von Anfang an dabei. Und gerade zur Corona-Zeit, Celine war ja auf Intensivstation und kämpfte um ihr Leben. Ich durfte ja auch nicht zu ihr die ersten 14 Tage, weil ich ja auch Corona infiziert war. Und da war ich sehr dankbar. Oder ja, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Frau Winkler ist jeden Tag zu Celine und hat mit mir Videoanrufe gemacht. Frau Winkler ist für uns die wichtigste Person gewesen.
Du erinnerst dich doch sicher noch an die Pandemie und die Ausgangsbeschränkungen und die vollbesetzten Intensivstationen. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Dein Kind liegt da, kämpft um sein Leben und du kannst es 14 Tage nicht besuchen. Stattdessen geht Seelsorgerin Silke jeden Tag mit Maske und Kittel rein und ermöglicht einen Videoanruf, damit Frau Hens irgendwie Kontakt zu ihrem Kind haben kann und es zumindest virtuell sehen kann. Während Celine noch im Krankenhaus liegt, kümmern sich Dr. Miriam van Buren und ihr Palliativteam darum, dass das Mädchen in die ambulante Palliativversorgung kommt. Sie organisieren Beatmungsgeräte und Sauerstoffbehälter für zu Hause. Außerdem organisieren sie einen Pflegedienst, der regelmäßig bei Familie Hens vorbeikommen soll. Und als alles soweit ist, darf Celine nach Hause.
Sie hat sich einfach aufgeblüht, so kann man das sagen. Sie hat es gespürt, dass sie jetzt zu Hause ist und ja, dann hat man auch Sachen mit ihr wieder machen können. Das kann man halt in der Klinik nicht. Sind dann viel eben mit ihr auf den Balkon gegangen oder auch mal spazieren.
Celine erfreut sich an einfachen Dingen, wie Vogelgezwitscher, Schokostängeln oder wenn man ihr sanft über den Kopf streichelt, sagt Frau Hens.
Was halt für gesunde Kinder normal ist, da haben halt Kinder, die behindert sind, das ist halt für sie das, was soll ich sagen, was Tolles, was Schönes, ne?
Im Frühjahr 2023 verschlechtert sich Celines Zustand. Sie hat einen epileptischen Anfall, wacht nicht mehr auf. An einem Tag Anfang Mai verlangsamt sich ihr Puls. Frau Hens ist bei ihr, spricht sie gut zu, nimmt sie in den Arm, doch schließlich hört das Herz ihrer Tochter auf zu schlagen.
Er hatte ja immer den Pflegedienst und es wurde so ab Januar wirklich immer weniger mit ihm. Es war eigentlich ganz, ja, im Nachhinein hört sich das hart an, wenn man das sagt, aber eigentlich war es eine ganz friedliche Atmosphäre diese letzten Tage und eigentlich auch ganz schön, weil seine Geschwister, die Großeltern, Paten, Tante, Freunde, wir wussten dann, es geht jetzt nicht mehr lange, die konnten alle noch kommen und haben sich dann alle von ihm verabschiedet. Und dann konnte er auch einfach hier zu Hause in Ruhe, ja, als hätte er doch gemerkt, alle waren da und alle haben sich verabschiedet und jetzt konnte er dann gehen.
Das ist Arne Schierenbeck. Er schildert die letzten Tage seines Sohnes Linus. Nicht zu verwechseln mit Linus aus Folge 3. Wie Celine ist auch Linus mit einem Gendefekt geboren, der seine Lebenserwartung stark verkürzt hat. Durch das Palliativteam konnte Linus seine letzte Lebensphase zu Hause bei den Eltern verbringen. Und das war im April 2021. Linus wurde fast 10 Jahre alt.
In dem Moment ist es natürlich sehr traurig alles. Und es ist auch nicht einfach. Für meine Frau und mich der schwerste Moment. Also wir waren ja bei seinem ersten und bei seinem letzten Atemzug dabei. Aber also ich für mich kann ja nur sagen, war der schwerste Moment nicht der, in dem er dann wirklich gestorben ist, wo wir es dann wussten, sondern eher am nächsten Abend, als der Bestatter ihn dann abgeholt hat. Der Moment, als er dann in dem Auto von bei uns aus der Einfahrt gefahren ist, wo man wusste, jetzt ist er endgültig weg.
Zurück bleiben Herr und Frau Schierenbeck, Linus zwei Brüder und ein verwaistes Kinderzimmer. Linus Tod markiert einen Einschnitt im Leben von Familie Schierenbeck. Plötzlich ist mit Linus nicht nur ein Mensch weg, sondern viele Menschen, die regelmäßig zu Besuch kamen. aus dem Palliativteam, aus dem ambulanten Hospizdienst, aus dem Pflegedienst. Wo die Sorge um Linus viel Zeit eingenommen hat, da klafft jetzt eine Lücke bei der Familie. Aber sie ist darauf nicht völlig unvorbereitet. In den letzten Lebenszügen von Linus, aber auch zum Beispiel von Celine, ist bzw. war das Palliativteam zur Stelle, um für die Familie da zu sein und sie zu unterstützen. Und dazu Silke Winkler.
Es ist jedes Mal mit jedem Kind und jeder Familie anders und ich versuche in Kontakt zu kommen. Und es sind ganz unterschiedliche Themen von tatsächlich sprechen über den Tod und letzte Wünsche, Ängste, die damit verbunden sind.
Oder auch ganz praktische Fragen.
Wir haben auch dann natürlich über das gesprochen, wie geht's hinterher. Das ist schon komisch, wenn Sie dann bei einem Bestattungsinstitut anrufen und sagen, also mein Kind lebt noch, aber wir würden dann, wenn es in ein paar Wochen soweit ist, gerne mit Ihnen das Ganze machen. Das war dann so ein Tipp von denen auch, wo die gesagt haben, die sind gut, geht dahin, aber die sind sehr ausgelastet, meldet euch vorher schon an. Ja, und im Nachhinein war das ein wertvoller Tipp, aber es ist natürlich trotzdem komisch, wenn man sich bei einem Bestatter anmelden muss.
Im Fall von Familie Hens kümmert sich Silke Winkler um die Beerdigung, ist für Frau Hens auch in der Zeit danach da. Normalerweise versuchen die Mitarbeitenden des Palli-Teams eine professionelle Distanz zu den Familien zu halten, vor allem auch aus Gründen des Selbstschutzes. Das funktioniert auch in der Regel super gut, aber nicht immer so ganz. Und ich glaube, dass das vielleicht bei Silke und Frau Hens der Fall ist. Silke ist zu einer wichtigen Bezugsperson geworden. Und ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich in diesem Fall mit meiner laienhaften Meinung das als richtig und sogar gut einschätze. Denn ich habe den Eindruck, dass die Mutter nicht besonders viel Rückhalt aus dem sozialen Umfeld hat.
Die Leute haben sich eher zurückgezogen. Ob das Angst war oder weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Weil die haben ja alle gesunde Kinder, ne? Habe ich dann auch manchmal erlebt, dass Eltern, die gesunde Kinder haben, also ohne Vorerkrankungen, das oftmals nicht nachvollziehen können, dass ein Kind mit Behinderung genauso Lebensfreude hat oder Lebenswert hat, ne? Und dann tut man sich da eher zurückziehen.
Wenn der Tod absehbar ist, wenn der Sterbeprozess begonnen hat, dann ist Vorbereitung wichtig. Aber das ist in der Realität natürlich einfacher gesagt als getan.
Ja, also man macht ja alles für das Kind und das andere Leben, das hat man eigentlich nicht mehr. Also wir waren wie eins, kann man sagen.
Den Tod zu akzeptieren bedeutet loszulassen. Die andere Person ins Jenseits gehen zu lassen und selbst einen neuen Weg im Diesseits zu beschreiten, sich neu zu orientieren. Frau Hens hat mich an dieser schmerzhaften Erfahrung teilhaben lassen, obwohl sie noch so frisch ist. Und dann gibt es einen Moment, der, wie so ganz vieles in dieser Woche, todtraurig und wunderschön ist. Es ist ein Foto, aufgenommen im Sterbezimmer der Klinik. Es zeigt Frau Hens, wie sie in einem kleinen Bett neben ihrem toten Kind liegt. Celine ist zugedeckt, mit einer Kuscheldecke, einem Kuscheltier nebendran, in bunten Farben. Frau Hens streichelt ihr sanft über die Haare und lächelt. Mein erster Eindruck, warum zur Hölle will ich ein Bild mit mir und der Leiche meines Kindes auf meinem Smartphone? Als ich dann aber darüber nachdenke und das Bild wirken lasse, ändert sich meine Meinung. Wie wichtig, wie schön, wie unendlich tief ist so eine Form von Abschied? Frau Hens hat sich bewusst Zeit genommen, hat sich bewusst den Raum gegeben. Und damit zeigt sie, dass sie dankbar ist für die gemeinsame Zeit. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Dankbarkeit eine Grundvoraussetzung dafür ist, irgendwann wieder glücklich leben zu können.
Also ich weiß nicht, wie oft wir bei uns an unserem Esstisch saßen und Kaffee getrunken haben und ja, auch mal geweint haben. Und ich weiß auch immer, unser Hund hat es immer gemerkt, wenn es seinem Frauchen nicht gut ging. Die ist immer zu meiner Frau gegangen und hat ihr immer die Hand geleckt und sie angestupst. Die hat es immer genau gemerkt.
Die Trauerphasen bei Familie Schierenbeck sind weniger geworden. Neben der Begleitung durch das Palliativteam gibt es drei Dinge, die den Eltern darüber hinweggeholfen haben. Linus' Geschwister, Zeit und ein intaktes soziales Umfeld.
wir sind in so einem kleinen Dorf, wo eigentlich fast jeder jeden kennt. Und der Linus mit seinem Rollstuhl, der war bekannt. Gerade so die Nachbarn oder aber auch Leute, von denen man das nicht erwartet hat. Die kamen dann irgendwo beim Spazierengehen oder im Laden auf einmal auf einen zu. Und oh, wir haben das gehört, es tut uns leid. Oder auch einfach mal ein älterer Herr, der kam dann auf einmal beim Bäcker, kam auf dazu und legt einem einfach kurz die Hand auf die Schulter, sagte gar nichts dazu, aber man wusste genau, was er eigentlich meinte. Von den meisten war es für uns ein wertvolles und ein positives Erlebnis, dass die einfach relativ offen auf uns zukamen.
Seien es die verbliebenen Kinder, Nachbarn oder der eigene Hund. Ich glaube, dass für Menschen, die Trauer überwinden möchten, soziale Nähe oder generell Nähe hilft. Einfach jemanden oder vielleicht auch etwas, der oder das für einen da ist. Und das kann natürlich auch das Palliativteam sein.
Ich bin ja vorher, bevor wir hierher gekommen sind, war ich noch auf dem Grab von der Celine. Und der Grabstein, den die Celine bekommen wird, das wird ja auch ein ganz besonderer sein. Und der hat doch was mit dem Maulwurf zu tun, stimmt's?
Gemeint ist hier der Maulwurf aus der schon etwas älteren tschechischen Zeichentrickserie Der kleine Maulwurf. Die lief in Deutschland zum Beispiel regelmäßig in der Sendung mit der Maus.
Ja, also der kleine Maulwurf wird als Grabstein dargestellt und dann seine Freunde noch.
Der Maulwurf bekommt dann noch einen Vogel auf den Kopf. Mhm. Er steht auf einem Erdhügel und da sind dann noch die kleinen Würmchen, die auch immer in seiner Serie dabei sind oder oft drauf, ja. Ja, das ist das Letzte, was wir für die Celine noch machen können.
Ein schöner Gedanke, dass Celine in ihrem Grab nicht alleine ist, sondern Gesellschaft bekommt vom Maulwurf und seinen Freunden. Ich wünsche mir, dass Frau Hens auch Gesellschaft bekommt. Besonders in dieser schweren Phase ihres Lebens. Von Freunden, Familie, von Menschen, die ihr über den Verlust von Celine hinweghelfen, damit sie irgendwann wieder ein glückliches Leben führen kann. Denn dass das geht, auch wenn es natürlich verdammt schwer ist und womöglich nie wieder so wird wie früher, ist möglich. Das meint zumindest Arne Schierenbeck. Wenn er sich an Linus erinnert, dann in ganz besonderer Weise.
Denken wir an die schönen und nicht mehr an diese schlimmen Momente und sind eigentlich auch ganz, ganz dankbar, dass er dann auch sich nicht mehr so lange hat quälen müssen und dann auch gehen durfte und dass man dann einfach eher diese schönen Sachen im Kopf behält. Und es war wirklich so, an dem Samstag, wo er gestorben ist, war ein wahnsinniger Regenbogen bei uns hinter dem Haus. Wir sind hier direkt am Ortsrand und gucken auf so eine grüne Wiese. Und jetzt ist es so, wo wir damals gesagt haben, ach, Linus ist oben angekommen. Er schickt uns ein Zeichen, dass er da ist. Und jetzt ist es so, immer wenn wir Regenbogen sehen, dann wissen wir, ach, der Linus spricht mit uns. Das ist irgendwie so das Symbol, das verbindet uns mit ihm.
Das war die 5. Folge von Jenseits der Schwerkraft. Die nächste Folge wird die letzte in dieser Reihe sein. Zeit für ein Fazit, wenn da nicht noch eine Geschichte ausstehen würde, nämlich die von Svenja. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Ich habe die ALL, also die akute lymphatische Leukämie, schon das zweite Mal. Bin jetzt rein theoretisch gesund, es war relativ gegen Ende, ich hatte nur noch eine kleine Chemo. Und genau damals habe ich mir gesagt, ich möchte es nie wieder tun. Für mich schreit mein Körper einfach danach. Ich kann nicht mehr. Lass bitte endlich gut sein und hör auf damit.
Jenseits der Schwerkraft ist ein Podcast der Badischen Zeitung mit Unterstützung der Fachstelle für Kur- und Klinikseelsorge im Erzbistum Freiburg in Zusammenarbeit mit dem ambulanten SAPV-Team der Uniklinik Freiburg. Moderation Lukas Fleischmann. Skript Ralf Würschinger und Lukas Fleischmann. Produktion Escucha, Kultur fürs Ohr. Titelmusik Stefan Winter. Covergestaltung Sophia Wunderling. Mastering Lars Rühmann. Danke für die Koordination, die redaktionelle Mitarbeit und das wertvolle Feedback an Miriam van Buren, Björn Siller, Silke Winkler, Lisa Böttinger und Simone Belderwies.